Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Heute ist eine besondere Folge, weil ich habe mich auf dem Weg Richtung Wittenberg gemacht und sitze hier in der Wohnung vom Buddler, vom Podcast angegraben. Und wer bist du denn? Was machst du so? Und
hallo Travis, ich bin der Buddler, bekannt aus Podcasts wie Angegraben.
Und
ganz neu, genau, ja. Das geheime Kabinett, ja. Wo alles quasi rausfällt, was in dem etwas seriöseren angegrabenen Podcast nicht seinen Platz findet. Mhm. Und natürlich begeisterter Hörer vom History of Alchemy Podcast und natürlich jetzt auch ganz neu vom Geschichte der Deutschen Podcast.
Geschichte der Deutschen.
Oder eben in dem englischen History of the Germans Podcast, den ja der Travis macht.
Ja.
Und vielen Dank, dass ich in deiner Show darf.
Ja, mit Vergnügen, ja. Also ich wollte ein bisschen mehr über die Himmelscheibe von Nebra wissen. Und zwar, du hast darüber gesprochen in...
Das war eine Interviewfolge vom Huxilla-Podcast.
Von Huxilla, okay.
Ja, auch sehr empfehlenswert.
Ich habe es nämlich auch gehört, aber ich weiß nicht mehr.
Genau.
Ja, okay.
Und die ist natürlich so ein bisschen das gewesen, was, wie heißt so schön, die Mona Lisa... das Landesmuseum zur Vorgeschichte gewesen ist. Also was die Mona Lisa für die Franzosen ist, ist für Mitteldeutschland mittlerweile fast so ein bisschen Himmelscheibe von Nebra. Das ist ein tolles Ding. Das ist eine große Scheibe, die, ich glaube, so um die 32 cm groß ist, also so Format Langspielplatte aus Bronze, aus der mittleren Bronzezeit oder Ende der frühen Bronzezeit, Übergang zur Mittelbronzezeit, ungefähr 3600 Jahre alt. Mhm. Die ist gefunden worden so um die Jahrtausendwende 1999, 2000 glaube ich rum, bei illegalen Grabungen. Und zwar war das so, das ist ein kleiner Berg hier südlich vom Harz, der sogenannte Mittelberg, der schon immer eigentlich so ein Zentrum der Besiedlung war. Heute ist besonders bekannt da unten für den tollen Wein, den es aus der Ecke gibt.
Mhm, ja.
Das ist ja die Unstrut, fließt ja da vorbei. Aber war eigentlich schon immer so ein Bezugspunkt, man relativ nah ist der Kyffhäuser und die sogenannte Goldene Aue. Also da ist sehr, sehr fruchtbarer Boden, da hat man wohl schon immer gesiedelt. Mhm. Und dieser Mittelberg scheint schon immer so ein bisschen Zentrum der Mythologie oder der religiösen Ansichten gewesen zu sein. Jedenfalls scheint ja immer eine große Rolle zu spielen. Es gibt eine ganze Menge Grabhügel zum Beispiel in der Gegend. Es gibt dann später auch eine eisenzeitliche Befestigung an der Stelle, die aber wahrscheinlich eher dann profaner Natur ist. Und offensichtlich ist dort die Himmelscheibe auch vergraben worden. Diese eisenzeitliche Befestigung hat dann auch Raubgräber angezogen, die dort mit Metallgeräten rumlaufen. Ich weiß nicht, wie es unten in Böhmen der Fall ist, aber ich glaube, also hier ist es zumindest sehr verboten, streng verboten, denn auch mit Grund, denn diese Raubgräber machen einen riesen Schaden für die Archäologie. Nicht, dass wir es ihnen nicht gönnen, dass sie was finden, sondern es ist wirklich so, dass wenn das nicht sachgemäß ausgegraben wird, kann es nicht oft genug sagen, dann geschieht einen riesengroßen Schaden. Diese Metallsuchgeräte suchen ja nur Metalle und dann ist eigentlich egal, was da drumherum ist.
Ja,
dann graben die meistens mit brachialer Gewalt diese Dinge aus, so auch leider hier. Denn diese beiden Raubgräber haben dann mit einem Maurerhammer die Erde aufgelockert, haben dann auch da eine Spur hinterlassen auf dieser Scheibe. Man sieht es in der oberen Ecke, kann man es zum Teil noch sehen. Genau, du siehst es auf dem Bild. Genau, da ist so eine dicke Delle drin in der Scheibe. Und dieses Stück Gold von diesem großen, runden Goldstück ist abgebrochen. Es ist dann heute mal wieder ergänzt worden, aber es ist tatsächlich ein Riesenschaden gewesen, der da mit verbrochen worden ist. Und so machen es leider die meisten Raubgräber. Also da ist der Schaden riesengroß. Vor allem dadurch, dass es keine sachgemäße Ausgrabung ist, kann man natürlich auch keinen wissenschaftlichen Nutzen fast mehr draus ziehen. Bei der Himmelsscheibe war es noch ein bisschen anders. Die ist erstmal sowieso als von den Raubgräbern gar nicht als Scheibe erkannt worden, sondern die haben gedacht, sie hätten da einen Mülleimerdeckel oder sowas.
Aha,
ja. Haben das erstmal zur Seite geworfen, fanden aber dann daneben Bronzeschwerter und Armringe und entsprechendes Zeug, Dechsel haben, so ein Gerät aus Bronze und stellten fest, das gucken wir vielleicht doch mal dieses komische Ding noch mal näher an und stellten fest, dass es vielleicht doch was ist. Haben das Ganze dann einem Lehrer verkauft, der das dann illegalerweise auch als Zählerware gekauft hat, der es wiederum dessen Wert erkannt hat, also übrigens damals für relativ billig Geld, das waren glaube ich 5.000 Mark oder sowas, also jetzt das wird nachher nochmal wichtig, wenn es um die Echtheit geht. Und hat das Ganze dann mit Akkupatz in seiner, also mit so Stahlwolle in seiner Badewanne gereinigt.
Ah ja, okay.
Also nochmal großen Schaden damit angerichtet. Die Korrosionsschicht, diese schöne grüne, nicht, ist da auch ein bisschen angegriffen worden. Und versuchte das Ganze dann mit einer anderen Dame, mit der er sich zusammengetan hat, dann an Museen zu verkaufen. Und hat also horrende Summen gefordert, also weit mehr als diese 5.000 D-Mark. Ich glaube, es ging dann schon im Millionenbereich. Also interessant ist, dass wohl viele Museen in Deutschland das angeboten bekommen haben müssen, aber das dann nicht weiter verbreitet haben. Also es gibt ja leider sehr viele Museen, bei denen das illegale Sachen angekauft werden. Bei einem Fall weiß ich es ganz genau, weil der Direktor des Museums hat das zwar nicht gekauft, hat das aber dann weitergegeben an den damaligen frisch gebackenen Direktor in Halle, das war Harald Meller, dem gesagt, das sieht so irgendwie nach eurem Zeug aus, das könnte Mitteldeutschland sein, guckt euch das nochmal an.
Ja.
Und Meller hatte dann eben ist nicht auf dieses Angebot eingegangen, hat aber dann überlegt, es ist doch irgendwie sicherzustellen fürs Land. Und hat sich mit der Polizei zusammengetan. Die haben dann zusammen ausgemacht, dass man auf dieses Angebot zumindest formell mal eingehen sollte. Hat sich dann in Basel getroffen. Und da gab es das noch ein bisschen hin und her. Meller hat sich dann selbst als Restaurator ausgegeben, hatte von dem damaligen Restaurator in Halle, der jetzt noch Restaurator ist, so Köfferchen mitbekommen mit verschiedenen Reagenzien, die also dann verschieden reagieren sollten und die Echtheit der Scheibe damit bestätigen. Also eigentlich nur so Zaubertricks. Lustigerweise war er dann so nervös, dass er noch die Fläschchen verwechselt hat und dann die Scheibe wurde dann als echt erkannt, aber die Bronzeschwerter nicht. Also gab es da ein bisschen Verwirrung, aber er hat dann zumindest feststellen können, aufgrund eben der in Augenscheinnahme, darum ging es eigentlich vor allem, dass es sich tatsächlich um genuine Stücke handelt, hat die dann sichergestellt, hat die Polizei gerufen und die beiden Hehler wurden dann auch festgenommen und sogar auch tatsächlich zu harten Strafen auch verknackt. Man kam dann über die sogar an die beiden Raubgräber, konnte dann rekonstruieren, wie die Sachen vergraben waren, wo die vor allem herkamen.
Die haben dann gesagt, wo sie es gefunden haben.
Genau, In der ersten Phase hieß das nämlich noch die Sternscheibe von Sangerhausen, weil das in der Nähe von Sangerhausen war. Und die anfangs wohl noch nicht richtig kundgetan haben, wo die Scheibe wirklich herkam. Und haben dann erst zugegeben, dass es sich ich glaube, der eine hat auch dadurch Strafentschärfung bekommen, weil er eben dann kooperierte, dass es sich tatsächlich um diesen Mittelberg in Nebra gehandelt hat. Bei Nebra, muss man sagen. Eigentlich heißt der Ort Kleinwangen, aber da gibt es so viele Kleinwangens in Deutschland. Also gesagt, so aus marketingtechnischen Gründen nehmen wir doch den nächstgrößeren Ort, das ist Nebra. Und so kam dieser Name überhaupt zustande. Im Stück selber, es ist natürlich ein völlig einzigartiger Fund, denn diese Scheibe gibt es so kein zweites Mal. Also die Bronzeschwerter sind ein bisschen einfacher, das ist so ein gängiger Typ, der so Ende der frühen Bronzezeit datieren dürfte. Das sind zwei Vollgriffschwerter mit ganz aufwendigen Verzierungen auch darauf, was dafür spricht, dass sie eigentlich nicht wirklich als Waffen eingesetzt worden sind, sondern wirklich so Prunkwaffen mehr waren. Also offenbar irgendeinem Häuptling, Chief, wie auch immer.
Also Statussymbol oder
Big
so.
Big Man, da gibt es ja verschiedene Namen. Versucht dieses Wort Fürst ein bisschen zu vermeiden. Also irgendwie so ein Mensch, der was zu sagen hatte, dass es dem gehörte, vermutlich die Scheibe eben auch. Und dass die Scheibe selber vermutlich irgendwas symbolisch kodifizieren sollte. Man sieht ja darauf auf den ersten Blick, das ist eine große grüne Scheibe mit vielen Goldpunkten drauf. Es ist ein großer Punkt dabei aus Gold. Es gibt einen Halbmond, das ist dann relativ einfach, dass es irgendwie ein Mond sein soll. Dann kann man sich überlegen, ist das andere dann die Sonne oder soll es der Vollmond sein?
Ja, ja.
Auffällig ist, dass diese Punkte relativ regelmäßig verteilt sind, bis auf eine Ballung. Und das sind praktischerweise gleich 7. Bei 7 und bei Mond und Sternen denkt man dann vielleicht sofort an das Siebengestirn, die Plejaden. Die spielen nämlich gerade in dieser Zeit eine große Rolle. Und wenn man etwa nach Babylon, wir hatten vorhin ja auch vom Vorgespräch von, wenn man nach Babylon schaut, wo ja auch sehr viel Astronomie sehr früh schon getrieben worden ist und sehr gute Sternenbeobachtungen gemacht wurden, da spielen die Plejaden eine große Rolle. Gerade nämlich zu Zeiten der ausharten Ernte spielt natürlich der Himmel eine große Rolle. Da hat man sich dran orientiert. Und so ist es auch bei den Plejaden. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es so, dass die Plejaden, das erste Auftauchen der Plejaden, den Herbstzeitpunkt zeigt.
Ja.
Und damit quasi der Winter so eingeläutet wird. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit dem Frühlingszeitpunkt, aber das mögen wir gerade mal nachsehen. Jedenfalls kann man damit sehr schön eben einen der wichtigen Punkte für ausharten Ernte festlegen. Wenn die zum ersten Mal auftauchen, dann musst du entweder ernten oder sehen, je nachdem.
Ja,
der geneigte Hörer mag das jetzt selber nochmal nachschauen, wie es ist. Und damit kodifiziert man natürlich einen sehr wichtigen Punkt in der bäuerliche Kultur natürlich ganz existenziell. Ja. Aber es ist wohl noch mehr drin, denn wenn man sich diesen Mond anschaut, und diesen Halbmond, den Vollmond, dann kann man vermutlich auch die sogenannte Schaltregel drin wiederfinden. Mhm. Das Problem ist nämlich, Mondjahr und Sonnenjahr passen ja nicht übereinander. Das sind ja 11 Tage Unterschied. Ich glaube, dass das Mondjahr ist 11 Tage länger als das Sonnenjahr. Und das Problem ist, dass man nach 3 Jahren eigentlich, genauso war es, nach 3 Jahren hätte man dann einen Monat verschoben, wenn man jetzt nur die Monde zählen würde, um das Jahr zu systematisch zu untergliedern. Deswegen muss man alle 3 Jahre einen Monat zwischenschalten. Da braucht man also einen Schaltmonat sozusagen dazu, um das wieder zu optimieren. Und tatsächlich wird das hier auf der Himmelsscheibe auch angedeutet, denn wenn man nämlich den Halbmond sieht, also wenn man den Halbmond so sieht, wie er auf der Himmelsscheibe ist, dann heißt es, dann musst du nochmal warten. Wenn du den Vollmond zusammen mit den Plejaden siehst, dann bist du wieder richtig im Kalender.
Okay.
Also das könnte möglicherweise in dieser Scheibe stecken. Festgestellt worden ist aber, dass die Scheibe dann auch nochmal verändert worden ist. Also offensichtlich ist sie mehrfach nochmal vorgenommen worden. Du siehst hier auch genau diesen einen goldenen Balken an der Seite, der ist ja eigentlich am Himmel nicht zu sehen.
Hier wäre auch noch einer, ja?
Nee, auf der anderen Seite ist der. Also wie gesagt, die Scheibe ist eigentlich rund, das hat man jetzt so ein bisschen auf dem Cover ein bisschen angeschnitten. Ich denke, drin ist er auch nochmal zu sehen. Denn die Blättern ist ganz toll auf dem Podcast, ne?
Also mal ganz,
Und da sind auch die Beifunde nochmal zu sehen. Genau, da war auch nämlich eine. Und das ist natürlich, spielt beim Sternenhimmel natürlich erstmal keine Rolle. Aber die ist offenbar, sind beide nachträglich angebracht worden. Wenn man sich jetzt so die anschaut, von den Winkeln her, scheinen die genau zu passen. Also wenn du sie auf Mittelbergplan auflegen würdest, könntest du genau damit die Extrempunkte des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs feststellen. Also die Sonne geht ja nicht an jedem Tag am selben Punkt auf, sondern die wandert ja im Jahr hin und her. Also wenn man quasi so die Erde als Scheibe fixiert im Weltall sich vorstellen würde, natürlich bewegt sich die Erde und nicht die Sonne. Und wir bewegen uns alle, besser gesagt. Und der Witz ist jetzt dabei, dass man diese Punkte Sonnenwende damit genau fixieren kann. Die kannst du also damit einpeilen und das passt eigentlich genau nur für die Breiten, in dem der Mittelberg liegt. Also weiter südlich und weiter nördlich funktioniert das nicht mehr genau. Das ist nochmal ein Indiz dafür, dass diese Scheibe wirklich hier im mitteldeutschen Raum hergestellt worden ist.
Ist auch interessant.
Genau. Also damit kann man, also das war offenbar den Besitzern der Scheibe so wichtig, dass sie hier noch Sterne versetzt haben. Also man sieht es auf der Seite, da ist ein Stern versetzt worden. Hier sieht man es deutlich genau. Auf der anderen Seite war es ihnen dann nicht mehr wichtig genug. Offenbar war der Aufwand so groß, dass sie gesagt haben, komm, lass uns das mit den Sternen lassen und wir packen das da drüber. Ne? Das ist dann gleich drüber gesetzt worden. Genau, mit den Sternen hatte ich noch gar nicht erzählt. Auch da gibt es wohl noch was drin. Das sind nämlich 32 Sterne plus ein Mond, das waren 33 und das wäre wiederum Indiz auf diese Monatsverschiebung. Wenn nämlich 32 Sonnenjahre entsprechen 33 Mondjahren, glaube ich,
okay.
So um die Dreh.
Ja. Aha,
also ich erzähle wahrscheinlich heute viel, viel Blödsinn. Ich hoffe, das habe ich jetzt noch alles richtig im Gedächtnis. Aber das war noch nicht die letzte Phase, denn man hat wohl jetzt noch was angesetzt. Und da gehen jetzt ein bisschen die Geister auseinander. Ist das jetzt ein Boot? Also es ist auch so eine halbmondförmiges Ding, das aber sehr, sehr schmal ist. Ist es vielleicht eine Sichel? Sicheln kommen nämlich dann in der Spätbronzezeit erst auf und werden dann ganz wichtig.
Ja, ja.
Also gibt es natürlich vorher, aber die Sichelkult ist in der Spätbronzezeit ganz wichtig. Da gibt es große Horte mit Sicheln. Mhm. Da werden Bronzesicheln zu Dutzenden, zu Hunderten vergraben. Aber so richtig sichelförmig ist es nicht. Und wie gesagt, passt von der Zeitstellung auch nicht so ganz. Es könnte natürlich, wenn man es umdreht, könnte man natürlich auch einen Regenbogen vermuten. Natürlich auch sein, gibt es auch die Interpretation. Nicht? Also es hätte auch mit dem Himmel zu tun, nur nachts gibt es keinen Regenbogen, beziehungsweise wenn, dann gibt es einen, es gibt schon auch Mondregenbogen, habe ich mir neulich gehört.
Ich habe aber noch keins gesehen, aber...
Ja, gibt es, aber die sind sehr, sehr schwach und weiß man nicht. Vielleicht ist das, soll das auch das sein. Also es ist schwer zu sagen. Boot könnte natürlich gut passen, wenn man etwa die babylonische Kultur oder gerade die ägyptische Kultur in der Zeit anschaut, da spielt Boot natürlich eine große Rolle, denn unterirdisch wird ja dann nachts sozusagen die Sonne über den unterirdischen Nil sozusagen auf die andere Seite wieder zurückgefahren, damit man morgens wieder loslegen kann. Und vielleicht hat das hier auch eine Bewandtnis mit diesem Schiff, wenn es ein Schiff ist. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich auch noch, dass von diesen Sicheln so kleine, schmale Striche abgehen.
Ja, ja.
Und das wurde schon als Ruder interpretiert. Kann natürlich aber auch was anderes sein. Also da geht es schon ein bisschen ins Rätsel rein.
Man weiß ja nicht mal genau, ob das jetzt Vollmond oder Sonne ist.
Zum Beispiel. So ist es, genau.
Ja,
genau.
Ja,
auch, was natürlich auch noch auffällt, ist, dieser Stern könnte zum Beispiel gar nicht da sein, wenn es wirklich der Mond ist. Also das müsste man
auch
schon gewusst haben, dass nicht ein Stern da sitzen kann, wo der dunkle Mond jetzt ist, der Teil, der nicht beleuchtet ist. Also da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Auch ist nicht ganz klar, was es mit dieser Lochung auf sich hat. Die Scheibe selbst ist ja nochmal mit Löchern außenrum versehen worden. Wobei die sehr brutal zum Teil aussehen. Also wenn man genau hinschaut, also da ist nicht wirklich viel Wertschätzung auf Aussehen gelegt worden. Sodass also zu vermuten wäre, also entweder spielte die Himmelsscheibe nicht mehr als Kultgegenstand eine Rolle, wenn sie mal als Kultgegenstand eine Rolle gespielt hat. Vielleicht ist es auch ganz einfach, man hat dort vielleicht auch nur einen Lederrand oder sowas aufgezogen, so dass man das in diese Stellen gar nicht gesehen hat. Das ist sogar meine Interpretation, also weiß gar nicht, ob das jemand mal geschrieben hat. Das wäre meine Vermutung. Es gibt nämlich in diesen mittelalterlichen Zierscheiben so ähnliche Phänomene, da hat man ähnlich sowas gemacht und da weiß man genau, dass es dann Lederränder gegeben hat.
Also
vielleicht hat das auch so eine Bewandtnis. Es gibt natürlich auch wieder welche, die denken, dass jede dieser Löcher auch eine symbolische Bedeutung hat. Da würde ich jetzt ein bisschen von absehen. Das ist vielleicht ein bisschen weit interpretiert. Für möglich ist es auch, dass es einfach nur als Befestigung für irgendwas gedient hat, aber dafür gibt es sehr, sehr viele Löcher.
Das habe ich auch gelesen, dass es vielleicht irgendwie
irgendwo aufgenäht wird, braucht man dann so viele Löcher? Also das weiß ich auch nicht. Ne? Also da gibt es sicher noch Interpretationsbedarf im Spielraum.
Ja. Also es muss schon schwer sein, wenn es so ein einmaliges Stück ist. Man kann es ja mit nichts vergleichen.
Man kann es mit nichts vergleichen. Also es gibt die Hoffnung natürlich immer noch, dass wir vielleicht mal irgendwelche Vergleichsstücke finden. Es gibt ja, was so ein bisschen in die Richtung geht, ich weiß gar nicht, ob er hier drin ist, der Sonnenwagen von Trondholm. Da gibt es ja durchaus ein bisschen Parallelen. Also da zeigt man zumindest, dass in der nördlich des Fundorts der Himmelsscheibe, oben in Skandinavien noch, die hier drin, dass die Sonne auf jeden Fall eine ganz große Rolle gespielt hat, oder der Mond. Vielleicht ist es sogar ein Mond bei diesem Wagen. Und dass hier also auch gerade so archäoastronomische Geschichten eine große Rolle spielen. Wobei man auch sagen muss, jetzt darf ich es ja sagen, ist mein Arbeitgeber nicht mehr derselbe, dass der sehr viel natürlich auch reingeheimst wird in archäoastronomische Richtung hin. Nicht? Also nicht alles, was jetzt gefunden wird, muss jetzt unbedingt auf Sternkonstellationen hinweisen. Mhm. Ganz besonders deutlich finde ich das, ist das beim sogenannten Sonnenhut in Sonnenhut, sage ich schon Quatsch, wer heißt der Goldhut von Berlin, im neuen Historischen Museum zu sehen. Und da wird auf jedem kleinen Kringel, auf diesem riesengroßen Goldhut, wird da eine astronomische Bedeutung reingeheimst.
Anstatt dass es einfach ein Muster ist oder einfach so zur...
Möglicherweise ist es einfach nur ein Muster, denn das ist dann, wäre sehr kompliziert, das im Alltag zu verwenden. Mhm. Also wenn du da jeden einzelnen kleinen Punkt durchzählen musst, du noch gar nicht mal weißt, wo du anfangen musst, weil das ein durchgehende Muster sind, dann wird es schon schwierig, das wirklich praktische Nutzen rauszuziehen. Ja. Wobei man auch natürlich durchaus diskutieren kann, ist das bei der Himmelsscheibe so gewesen, dass das Ding praktisch verwendet wird? Ich glaube fast eher nicht, denn ich glaube, es ist eher umgekehrt, denn das sind Dinge, die man als Bauer einfach gewusst hat. Also man brauchte nicht eine Scheibe, um genau zu wissen zu können, wann genau der passende Zeitpunkt für außerhalb einer Ernte ist. Zumal man in Mitteldeutschland nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man jeden Tag den Sternenhimmel sieht. Mhm. Sondern das waren sicher kodifiziertes Wissen, dass man vielleicht in dieser Scheibe niedergelegt hat, weil es eine übertragene symbolische Bedeutung hat. Mhm. Ich dachte immer, ein kleines Kind, das ein Haus zeichnet, macht ja auch keinen Bauplan, sondern es weiß ja genau, dass, wie ein Haus aussieht, hat aber das als Symbol durchaus schon Intus und gibt das gerne weiter sozusagen, weil es eben auch eine übertragene Bedeutung für Heimat und was ich was, Familie hat. Ja. Vielleicht geht das so ein bisschen in diese Richtung, dass eben die Scheibe kodifiziertes Wissen zusammenführt, das aber durchaus allgemein
gut ist. Nicht unbedingt als Werkzeug, sondern wirklich einfach.
Richtig, Interessant ist dann auch, dass die Scheibe vergraben wird. Wir haben ja in Mitteldeutschland diese ganzen vielen Horte, in denen Dinge niedergelegt werden. Da gibt es auch ganz große Interpretationsspielräume. Sind das jetzt Beigaben an die Götter? Sind das Selbstausstattungen fürs Jenseits? Hat das eine ganz andere Bedeutung? Sind das Banken? Gibt ja auch so die Idee, dass das niedergelegt wird, um wieder auszugraben. Dafür gibt es aber zu viele. Das ist kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht ist die Wahrheit sogar irgendwo dazwischen. Also da gibt es genug Interpretationen. Was man nur feststellen kann, es wird tatsächlich in der Umbruchszeit auch niedergelegt. Also um 1600 vor Christus geht die frühe Bronzezeit zu Ende. Aha. Da bricht irgendwas zusammen. Mhm. Vielleicht sogar Glaubenssysteme, vielleicht sogar Herrschersysteme. Also irgendwas passiert da. Es wurde auch gern mal mit dem Ausbruch des Vulkans auf, wer ist da unten da, im Mittelmeerraum bei Griechenland, Thessaloniki, Ding festgemacht, dass man da, ja gut, der findet ja gleichzeitig statt, vielleicht gibt es hier auch generell eine Naturkatastrophe, durch einen Ausbruch wird dann das Wetter schlechter und die Ernten werden schlechter und vielleicht fängt man dann an, von den Göttern abzukommen, weil die einen im Stich gelassen hat. Schöne Idee, funktioniert nur leider nicht. Es gab vor kurzem hier nochmal eine schöne Tagung dazu. Die sagten, also der Ausbruch, das hat hier keine große Bedeutung gehabt. Da mag es vielleicht mal ein, zwei Jahre schlechten Winter gegeben haben, aber das spielte keine so große Rolle. Also schlimmere Ausbrüche sind da durchaus auch...
Das ist auch interessant, weil das habe ich natürlich auch schon mal gehört. Ja, genau, das ist... Genau.
Also spielt leider, also vielleicht hat es auch mittelbar damit zu tun, denn vielleicht bricht tatsächlich dann Nachschubwege vom Mittelmeerraum, Handelswege brechen vielleicht zusammen und dann ändert sich vielleicht auch ein gewisses Herrschergefüge, denn ich hatte ja anfangs hier gesagt, man sitzt ja hier in Mitteldeutschland auch so in der Schaltzentrale zwischen Nord und Süd, kontrolliert den Handel und vielleicht, wenn der Handel mit dem Süden zusammenbricht oder jetzt anders gehandhabt wird, führt das auch zu politischen Veränderungen. Und mit politischen Veränderungen auch vielleicht dann zu Veränderungen von Glaubenssystemen.
Ja, das ist interessant. Ja. Also das heißt, man hat eher vergraben als Versteck oder man muss zu schützen irgendwie. Und
Vielleicht auch für eine schlechte Zeit zurückgelegt. Also vielleicht, man bestattet das ja fast wie ein Herrscher. Als einen Hort, nicht? Und es wird ja auch beigelegt wie bei einem normalen Grab. Es sind zwei Schwerter dabei, es sind Ausrüstungsgegenstände dabei, wie diese Dechsel und die,
aber da war, es war kein Grab in der Nähe, oder?
Also, nein, es war kein Grab in der Nähe. Also es ist definitiv,
schon interessant.
Also schon auffällig. Wurde auch schon mal verglichen, natürlich auch mit dem Schild. Es gibt den Schild des Achill, über den Homer ja schreibt und da gibt es auch die Plejaden, die darauf abgebildet sind. Also vielleicht sind da auch Dinge drin, die da so in allgemeinen Kontext hineingehen, also mythologische Geschichten, die auch im gesamten Europa der Zeit Verbreitung gefunden haben. Nicht? Also wäre durchaus auch denkbar, dass da so eine Spur zu finden ist.
Aber wäre es ein, wie groß, könnte es ein Schild sein? Es ist, glaube ich, zu klein, oder?
Es wäre zu klein.
Die Frage und auch hinten der ist auch nichts.
Ist ja auch deutlich, dass die Befestigung erst später stattgefunden hat. Vielleicht hat man später auf ein Schild aufgebracht. Man hat auch schon überlegt, ob das mit einer Art Standarte vielleicht zu tun hat, dass man das so als Herzeichen vorweggetragen hat. Also da gibt's noch Vergleichsmöglichkeiten. Wenn man zum Beispiel hier schaut, diese Sonnenscheiben aus Kopenhagen hier, die auch vielleicht in diese Richtung gehen könnten. Das wurde auch schon mal vermutet,
dass die also sowas
vorweggetragen haben. Dass die gerade natürlich auch dann bei der Nautik eine gewisse Rolle spielen. Es gibt auch so Darstellungen von diesen Scheiben, also bei Booten. Also da gibt es sehr, sehr viel Interpretation. Man sieht, Archäologie ist leider keine Naturwissenschaft, also obwohl sich natürlich auch naturwissenschaftliche Methoden bedient, aber die sehr viel mit Vergleichen natürlich arbeitet und mit Parallelfunden. Wenn man so ein Stück hat wie die Himmelsscheibe, wo es keinen Parallelfund gibt, ist man natürlich erstmal Theorien, Tor und Tür geöffnet. Aber das finde ich ja gerade das Spannende dabei, dass man es eben nicht gleich auf Anhieb weiß, sondern dass man hier durchaus auch sich mal neuen Theorien öffnen muss und mal gucken muss, was es dann an Möglichkeiten gibt. Und man gerade in der Wissenschaft ist es ja durchaus so, man irrt sich ja immer mehr zur richtigen Spur vielleicht hin, muss vielleicht dann mal auch mal eine alte Theorie begraben und wieder neue raussuchen. Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Vielleicht finden wir eine zweite Himmelsscheibe, eine dritte Himmelsscheibe. Und dann wissen wir mehr.
Oder vielleicht haben die das bloß als Witz gemacht, damit sie, weil sie wussten, in 2000 Jahren wird es irgendein Archäologe finden. Und,
um die Archäologen sich zu ärgern. Genau, also besser hätten sie es nicht machen können.
Genau, Aber gut, okay, dann das war jetzt die Himmelsscheibe von Nebra. Und wenn ihr mehr davon hören wollt,
könnt ihr zum Beispiel in den Hoxilla-Podcast reinschalten. Da gibt es noch eine lange Interviewfolge mit mir. Da habe ich mich sehr lange mal mit den beiden Machern von Hoxilla damals noch im Landesmuseum hingesetzt und wir haben die Scheibe sehr, sehr intensiv besprochen und auch über Archäologie generell.
Und es war ja auch mal in Theorie, dass das Ganze ein Hoax war, also dass das Ganze
eine Fälschung war. Ja, durchaus, genau. Ja, ja. Da gab es einen bayerischen Professor, der sagte, nein, das kann nicht sein, das ist eine Fälschung und hat sich dann auch lange nicht eines Besseren belehren lassen. Es führte dann dazu, insofern muss man ihm fast dankbar sein, dass die Himmelsscheibe dadurch auch Zentrum für die interdisziplinäre Forschung geworden ist. Also das Ding ist, glaube ich, besser durchleuchtet worden als jeder archäologische Fundgegenstand vor ihm. Mhm. Also mit sämtlichen Methoden, die man sich nur ausdenken kann, ist diese Himmelsscheibe hinterleuchtet worden. Und man muss sagen, die Indizien sprechen dafür, dass es ein Original ist. Also es gibt Sachen, die man einfach nicht fälschen kann an dieser Scheibe. Die Korrosion zum Beispiel, die Zusammensetzung des Metalls. Und dankenswerterweise ist die natürlich dann auch, sind auf die Weise natürlich auch neue Dinge gefunden worden. Mhm. Man hat jetzt herausgefunden, dass etwa das Zinn für die Bronzeherstellung aus Cornwall stammt.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja,
das ist
auch
dass interessant, das Kupfer vermutlich aus dem Alpenraum kommt. Und also da gibt es ganz, ganz tolle Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Ja. Und die das Bild der Vorgeschichte auf die Weise natürlich auch erweitert hat. Also vielen Dank, Herr Schauer.
Ja, an dieser Stelle. Genau. Ja gut, also ich linke dann auch nochmal zu dieser Hoxilla-Show wahrscheinlich, also zu deinem Interview. Und du bist hier natürlich immer willkommen auf meiner Show. Also ich schätze mal, wir werden nochmal von dir hören, hoffentlich. Also,
sehr gerne.
Aber dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja. Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.